Philadelphia. Am Rand eines stark befahrenen Highways findet die Polizei ein Auto. Der Motor läuft, doch der Fahrer ist verschwunden. Am Fundort entdeckt die Polizei verdächtige Spuren. Doch gibt es genug forensische Beweise, um hinter das Geheimnis der Szenerie zu kommen? Die 476 ist eine von vielen Strecken, die Philadelphia mit seinen Vororten verbindet. Hunderttausende Pendler nutzen die Strecke jeden Tag. 20. Juni 1996, 2 Uhr nachts. Eine Krankenwagenbesatzung entdeckt ein verlassenes Auto an einer Ausfahrt der 476. Der Motor des Wagens läuft, das Licht brennt, das Radio spielt und die Fahrertür steht offen. Doch niemand sitzt im Auto.
Wir haben ein Reifeneisen vor dem Auto gefunden. Ich habe Blutspuren vor dem Auto gefunden und einen blutbeschmierten Stein. Und an der Leitplanke neben dem Auto gab es auch Blutspritzer.
Später haben wir eine Erklärung für die Blutspuren vor dem Auto bekommen. Es sah so aus, als ob jemand für eine kurze Zeit vor dem Auto auf dem Boden gelegen hätte.
Der Tatort lässt erkennen, dass das Opfer gewaltsam und sehr schnell angegriffen wurde. Das heißt, es wurde sofort geschlagen und von der Stelle entfernt. Das Opfer war nicht lange hier.
Neben dem verlassenen Auto befindet sich ein Reifenabdruck. Reifenspuren sind häufig die einzigen Hinweise auf den Täter, deshalb ist die Sicherung dieser Spuren von entscheidender Bedeutung und gehört zur Routine bei der Spurensicherung am Tatort.
Die Eindrucksspur wird ausgegossen, indem man Gips anrührt. Dieser Gips, angerührte Gips, wird dann vorsichtig in die Spur gegossen. Nach dem Erhärten nimmt man diese abgegossene Spur heraus, wäscht sie ab und mit einem feinen Pinsel löst man Erdreste aus der Spur.
Anschließend kommt der Abdruck zur Analyse ins Kriminallabor. Das Auto ist auf Gail Willard zugelassen. Doch an diesem Abend ist ihre 22-jährige Tochter Amy damit gefahren. Sie ist Fußball- und Lacrosse-Spielerin an der George Mason Universität in Virginia. Amy hat den Sommer bei ihren Eltern verbracht, die nur ein paar Meilen vom Fundort des Autos entfernt wohnen. Sie ist an diesem Abend in Smokey Joe's Bar gewesen. Freunde berichten, dass sie die Bar um 1.30 Uhr allein verlassen hat.
Sie war vorher noch nie in Smokey Joe's Bar. Wenn sie nach Hause kam, ging sie sehr selten weg und traf Leute, da sie nicht lange blieb. Sie blieb lieber hier und verbrachte ihre Zeit mit uns.
Die Schäden an Amys Auto lassen die Polizei vermuten, sie habe einen Unfall gehabt.
Die hintere Stoßstange hatte Beschädigungen, die noch nicht da waren, als Amy fuhr. Ich habe es bemerkt, weil es mein Auto ist und ich alles über das Auto weiß. Ich habe das der Polizei mitgeteilt.
Genau an der Stelle, wo sie von der 476 zur Abfahrt 1 abgebogen wäre, ist eine Ampel. Ich glaube, dort ist ihr jemand ins Auto gefahren. Sie ist sofort an den Straßenrand gefahren und ausgestiegen, um nachzuschauen.
Am nächsten Tag findet die Polizei eine halbe Meile von Amys Auto entfernt einen Slip und ein paar Sportschuhe.
Sie haben sie mir zur Identifikation gebracht. Es waren eindeutig ihre Sportschuhe und ihr Slip.
Der Slip war weder schmutzig noch nass. Er war genau wie die Schuhe trocken. Mir kam es vor, als seien die Gegenstände nach dem Regen dorthin zurückgebracht worden. Sie wurden erst dorthin gelegt, als das Auto schon längst gefunden worden war.
Das bedeutet, der Entführer ist in die Nähe des Tatorts zurückgekehrt, um sich der Beweisstücke zu entledigen. Dass der Täter zum Tatort zurückkehrt, kennt man aus vielen Fernsehkrimis. Doch dieses Verhalten ist auch in realen Kriminalfällen keine Seltenheit.
ist tatsächlich nicht nur ein Krimi, so ist ein bekanntes Phänomen, dass einige Täter zurück an den Tatort kehren. Es gibt eine FBI-Studie, mehr als ein Viertel der Täter von Sexual- und Serienmördern sind zurückgekehrt an den Tatort, sodass es nicht unvernünftig ist, wenn man Leute dort trifft, sie erst einmal genauer zu betrachten, weil sie möglicherweise der Täter sein könnten.
Die Polizei überprüft alle Überwachungskameras der Geschäfte und Bankautomaten in der Nähe von Smokey Joe's Bar. Doch Amy hat an keinem dieser Orte angehalten. Die Mitglieder der Gemeinde werden gebeten, jedes auffällige Verhalten in ihrer Umgebung zu melden. Der 23-jährige Andrew Kobeck folgt diesem Aufruf. Er behauptet, in der fraglichen Nacht auf der 476 gefahren zu sein und etwas Verdächtiges in der Nähe von Amys Auto gesehen zu haben. Die Polizei kennt Kobeck, der sich vor Jahren bei vorgetäuschten Autokontrollen als Polizist ausgegeben hat. Mit einer Sirene hat er die Fahrer zum Anhalten gezwungen und sich dann mit einer gefälschten Polizeimarke als Beamter ausgegeben. Kobeck steht sofort unter Verdacht, da die Ermittler vermuten, er habe dasselbe mit Amy Willard gemacht. Doch warum sollte er sich als vermeintlicher Täter selbst ins Ermittlungsgeschehen bringen?
Es kommt auch regelmäßig vor, dass Täter sich aktiv in die Ermittlungen einbringen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wollen sie manchmal herauskriegen, was weiß die Polizei eigentlich, wie sehr bin ich verdächtigt. Das andere Mal möchten sie von sich selbst ablenken, wenn sie als Zeugen auftreten, sozusagen die Polizei unterstützen, dass sie selbst nicht der Täter sein können. Und es gibt eine kleine Gruppe von Tätern, die ein Machterleben dabei hat. Die sagen, ich narre alle, ich führe alle an der Nase rum, ich weiß eigentlich, dass ich der Mörder bin, und ja sozusagen genießen dann, bei den Ermittlungen beteiligt zu sein.
Keine 24 Stunden nach Amy Willards Verschwinden entdecken Kinder an einem verlassenen Ort den nackten Körper einer Frau.
Als ich es sah, bin ich weggelaufen.
Die Leiche hat ein Nike-Tattoo am Fußknöchel, das Amys Eltern identifizieren.
Das Schlimmste von allem war, nicht zu wissen, wo sie ist. Ich war fast schon erleichtert, als sie in Philadelphia gefunden wurde und ich sie zurück hatte. So konnten wir wenigstens herausfinden, was passiert war. Niemand konnte sie uns lebend zurückbringen, doch wir hatten sie wenigstens wieder.
Die Autopsie enthüllt, dass die junge Frau infolge mehrerer Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf und ins Gesicht gestorben ist. Der Rechtsmediziner bestimmt ihren Todeszeitpunkt auf ungefähr 7 Uhr morgens, also rund 5 Stunden nach ihrer Entführung.
Das ist kein zufälliges Verbrechen oder eine Tat, in der sich Täter und Opfer kannten. Der Täter hat gejagt, das Opfer beobachtet und dann den Mord begangen. Dann ist er zu einem anderen Ort gefahren, um Beweise zu beseitigen und die Beamten von seiner Fährte abzulenken.
Der Rechtsmediziner stellt des Weiteren fest, dass Amy sexuell missbraucht wurde. DNA-haltige Spuren werden zur Untersuchung ins Kriminallabor geschickt.
Wir hatten im Grunde den genetischen Fingerabdruck des Mörders und mussten nur noch die betreffende Person identifizieren.
Die Leichenschau enthüllt zudem ein ungewöhnliches Muster auf Amys Oberkörper, von dem die Polizei nicht weiß, woher es stammt. In der Zwischenzeit haben Experten die Untersuchung der Reifenabdrücke beendet. Sie stammen von einem Firestone 440, mit dem Kompaktwagen häufig ausgestattet werden. Andrew Kobecks Auto hat andere Reifen und auch bei einer Hausdurchsuchung wird nichts Auffälliges gefunden. Offiziell wird Kobeck als Verdächtiger ausgeschlossen, als sein DNA-Profil nicht mit dem Samen des Täters übereinstimmt. Ohne weitere Anhaltspunkte verläuft die Spur des Mörders im Sande. Ein Jahr nach Amy Willards Tod meldet die 19-jährige Patty Jordan einen Beinahe-Unfall bei der Polizei. Sie behauptet, ein Mann habe sie nach dem Verlassen eines Nachtclubs verfolgt.
An der nächsten Ampel wollte er noch rüber, ich aber nicht. Da hat er mein Auto gerammt. Ich ignorierte ihn, doch er gab mir Zeichen, zur Seite zu fahren. Ich bedeutete ihm, du hast mich angefahren, und er, fahr an die Seite. Dann wurde es grün und ich fuhr weiter. Beim Überholen schienen meine Scheinwerfer auf das Kennzeichen, daher kenne ich es.
Patty hat sich das Kennzeichen gemerkt. Das Auto ist auf den 38-jährigen Arthur Beaumar zugelassen. Beaumar wurde 1978 in Nevada des Mordes angeklagt und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Aus unerklärlichen Gründen wurde er bereits 11 Jahre später auf Bewährung entlassen.
Wo die Bewährungsbehörde dieses Staates ihren Verstand gelassen hat, weiß ich wirklich nicht. Es gibt Leute, die kann man nicht resozialisieren. Egal, was man macht, sie werden sich nicht ändern. Und Arthur Beaumar ist so eine Person.
Beaumars Strafenregister ist lang und umfasst auch mehrere Angriffe auf Frauen.
Dieser Mann hasst Frauen wirklich, verachtet und quält sie. Er fühlt sich männlicher und dass sie es verdienen. Das ist seine Art der Rache.
Die Ermittler erfahren, dass Beaumar am Tag von Amy Willards Verschwinden zufällig in einer anderen Angelegenheit befragt wurde.
Er war ungefähr 6 Häuserblocks vom Tatort entfernt angehalten worden. Er wäre sicher jemand gewesen, den wir gern gefragt hätten, wo er war.
Die Polizei beschließt, die Befragung von Arthur Beaumar nachzuholen. Doch der verdächtige Autobesitzer ist nicht zu finden. Die Suche nach dem neuen Hauptverdächtigen beginnt. Ein Jahr nach dem Mord an Amy Willard scheitert der Versuch, eine junge Frau zu entführen. Das entkommene Opfer identifiziert den Täter als den Ex-Sträfling Arthur Beaumar. Doch der ist wie vom Erdboden verschwunden. Kurze Zeit später meldet eine Frau der Polizei den Einbruchsversuch eines Mannes in ihr Apartment. Bei seiner Verhaftung gibt der Einbrecher sich als Peter Thomas Love aus. In seiner Hosentasche wird ein Honda-Autoschlüssel gefunden.
Es stellte sich heraus, dass ein Honda in der Nähe war. Sie demontierten das Kennzeichen und stellten fest, dass es auf Arthur Beaumar und seinen Ford Escort zugelassen war.
Der Name Peter Thomas Love stellt sich als Deckname heraus. Der Gefangene ist Arthur Beaumar. Aber warum ist Beaumars Kennzeichen an einem Honda und nicht an seinem Ford Escort angebracht? Die Antwort ist einfach. Der Honda ist gestohlen. Er gehört eigentlich der 25-jährigen Maria Cabuenos, die jedoch seit 3 Monaten vermisst wird.
Maria Cabuenos war eine junge Frau, die in Philadelphia lebte und von ihrer Familie vermisst gemeldet war. Sie war eines Morgens nicht zur Arbeit erschienen und galt seitdem als verschollen.
Die Ermittler glauben, dass Cabuenos, wie Amy Willard, auf der 476 überfallen und entführt wurde. Im Kofferraum von Marias Auto wird getrocknetes Blut gefunden. Beide Stoßstangen sind leicht beschädigt, ähnlich wie am Auto von Amy Willard. Beaumar wird sofort verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden von Maria zu tun zu haben. Und die Polizei ist überzeugter denn je, dass auch der Mord an Amy Willard von Arthur Beaumar begangen wurde.
Kommt ins Gefängnis, ich erzähle euch alles, aber ich finde es nicht fair, dass ihr mich jetzt ins Fernsehen bringt. Ich stehe nicht unter Anklage.
Sein Alibi lautete, er sei auf einer Geburtstagsparty gewesen und nicht in der Bar, in der Amy war. Er will bei einer Familie gewesen sein. Eigentlich keine Familie, sondern eine junge Frau mit Kind, die er öfter besuchte.
Doch die Bekannte widerspricht Beaumar. Sie sagt aus, dass Beaumar in der Mordnacht in Smokey Joe's Bar gewesen ist. Noch einmal überprüft die Polizei die Beweise, die Beaumar mit dem Mord an Amy in Verbindung bringen könnten. Gail Willard, die als Krankenpflegerin in einer Notaufnahme arbeitet, wird 1 Jahr nach dem Tod ihrer Tochter gebeten, sich Fotos von Amys Verletzungen anzusehen.
Ich habe mir das Bild mit dem sogenannten diamantförmigen Muster angesehen und sofort gesagt, das ist nicht diamantförmig. Das ist ein Brandmal, stammt aber nicht von einer Flamme. Es ist vermutlich durch einen Gegenstand mit Rillen verursacht worden. Ein unebenes Brandmal.
Die Ermittler begeben sich sofort auf die Suche nach Bomas Ford Escort und bekommen heraus, dass das Fahrzeug ein paar Monate nach Emis Verschwinden in einen Autounfall verwickelt war.
So machten wir den Abschleppdienst ausfindig und fragten, wohin sie das Auto geschleppt hatten. Sie gingen zu einer Stelle, an der sie den grünen Ford Escort fanden. Er stand schon seit einem Jahr auf einem Feld neben der Abschleppfirma. Es gab also ein weiteres Beweisstück, das noch nicht forensisch untersucht worden war.
Bei der Untersuchung des Fahrzeugs entdecken die Ermittler Schäden an der vorderen Stoßstange. Einer der Reifen ist ein Firestone 440, das Modell, dessen Abdruck am Tatort sichergestellt wurde.
Unser Experte für Abdrücke aus Harrisburg konnte bestätigen, dass nicht nur Fabrikat, Modell und Größe stimmten, sondern auch der Sturz des Reifens. Wir hatten ein weiteres Puzzlestück gefunden, dennoch waren die Erkenntnisse sehr vage.
Bomas Auto hat kein Dach mehr und war der Natur über ein Jahr ausgesetzt. Nicht überraschend, dass die Polizei im Auto zunächst keine Blutspuren findet.
In einer früheren Anstellung hat er im OP-Saal eines Krankenhauses gearbeitet und dort gelernt, mit welchen Techniken man Blut entfernt.
Die Polizei führt eine genauere Untersuchung durch.
Wir haben das Auto buchstäblich auseinandergenommen. Die Sitze und der Teppichboden wurden entfernt und nach Spuren ausgesaugt. Wir haben die Türverkleidung entfernt, hinter der wir dann Blutspuren entdeckten.
Tests ergeben, dass das Blut aus der Beifahrertür von Amy Willard stammt. Doch was die Polizei beim Abschleppen des Autos entdeckt, ist schockierend.
Als die Sonne unter das Auto schien, beleuchtete sie die Ölwanne. Als wir uns diese Ölwanne näher anschauten, waren wir uns einig, dass dies dasselbe Muster war, das auf Amy Willards Körper entdeckt wurde.
Und tatsächlich ist das Muster der Ölwanne dem Brandmal auf Amys Körper sehr ähnlich. Die Analyse durch eine weitere Rechtsmedizinerin bestätigt diese Annahme.
Alle Vergewaltiger und auch ein Teil der Mörder suchen Opfer nach ihren Fantasien aus. Sie haben eine bestimmte Vorstellung im Kopf. Jedes Verbrechen beginnt mit einer Fantasie.
Die Staatsanwälte glauben, dass Amy Willard Arthur Boma in Smokey Joe's Bar aufgefallen ist. Nach dem Verlassen der Bar folgt er Amy auf ihrem Weg nach Hause über die 476. Als die junge Frau die Autobahn verlassen will, rammt er ihr Fahrzeug und zwingt sie zum Anhalten am Straßenrand. Der Zusammenstoß verursacht Spuren an den Stoßstangen der beiden Autos. Als Amy aus dem Auto steigt, schlägt Boma sie mit dem Reifeneisen nieder, wodurch Blutspritzer an der Leitplanke entstehen. Danach zieht Boma das Opfer in sein Auto. Wohin er es bringt, weiß niemand. Das forensische Beweismaterial vom Tatort beweist, dass der Firestone-Reifenabdruck von Bomas Auto stammt. Und Boma hat Amy mit seinem Fahrzeug überrollt, was das Brandmal beweist, das die Ölwanne auf ihrem Rumpf hinterlassen hat. Der Täter lässt den leblosen Körper an einem abgelegenen Ort zurück und bringt einen Teil der Kleidung in die Nähe des Tatorts. Dadurch liefert Boma selbst das entscheidende Beweismaterial. Denn die Spermaspuren von Amy Slipp stimmen mit denen von Arthur Bomas DNA überein. Noch vor Beginn des Prozesses findet die Polizei die Überreste von Maria Cabuenos. Bei seiner Verhaftung fuhr Boma ihr Auto. Marias Körper wird nur 20 Meilen von Bomas Wohnung und 30 Meilen von Amy Willards Tatort gefunden. Genau wie Amy ist auch Maria an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben, die durch den Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht wurde.
Ich weiß, dass er immer noch als Entführer und Mörder von Maria Cabuenos verdächtigt wird. Es wurde öffentlich darüber berichtet und die Behörden schauen sich noch Sachen an. Aber ich sollte wirklich nicht mehr darüber sagen.
In der Verhandlung argumentiert die Verteidigung, dass Boma als Kind vernachlässigt wurde und einen niedrigen IQ hat. Er muss aufgrund mehrerer gewaltsamer Ausbrüche während des Prozesses des Öfteren ermahnt werden. Außerhalb des Gerichtssaales überträgt Bomas Familie ihre Frustration auf die Medien. Arthur Boma wird wegen Vergewaltigung und Mord angeklagt und zum Tode verurteilt.
Als sein Todesurteil ausgesprochen wurde, drehte er sich um und drohte mir. Er zeigte mit dem Finger auf mich und sagte: Fuck you, Mrs. Willard, und deine zwei Kinder.
Er war ein eiskalter Mörder und ein Dieb. Ich habe während meiner gesamten Karriere keinen gefährlicheren, unbarmherzigeren und kälteren Menschen kennengelernt als Arthur Boma.
Er verdient es nicht, dass man einen Gedanken an ihn verschwendet. Er ist einfach ein böser Mensch.
Ich glaube, ohne den DNA-Beweis, den Reifenabdruck und den Abdruck der Ölwanne wäre es schwer gewesen, so erfolgreich zu sein.
Arthur Boma sitzt bis heute im Gefängnis und wartet auf die Vollstreckung des Urteils. Eine junge Frau hält auf einem verkehrsreichen Highway in Kalifornien. Danach verschwindet sie spurlos. Über 3 Jahre findet die Polizei keine heiße Spur. Erst neue forensische Methoden lüften das Geheimnis. Die 23-jährige Denise Huber lebt mit ihren Eltern in Newport Beach, einem vornehmen Vorort von Los Angeles.
Sie hatte gerade das College beendet und wollte einfach nur etwas Spaß haben, bevor sie ins Berufsleben einsteigt.
Denise arbeitet als Kellnerin und Teilzeitverkäuferin bei Bloomingdale's.
Sie war sehr vertrauensvoll und sagte: Papa, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Und niemand will mir etwas antun.
Die 1,73 Meter große Brünette mit ihren strahlend blauen Augen ist eine attraktive Frau. Ihr Freund ist Steve Horrocks.
Er ist ein freundlicher Mensch, der gerne Spaß hat. Sie sagte immer, dass es mit Steve so lustig ist. Er brachte sie zum Lachen.
Am Sonntag, den 2. Juni 1991, wollen Steve und Denise zu einem Konzert nach Inglewood fahren. Doch Steve muss wegen seiner Arbeit im letzten Moment absagen. Enttäuscht fragt Denise einen Bekannten namens Robert Calvert, ob er sie begleiten will.
Sie sagte, dass sie spät nach Hause käme. Ich sagte noch, dass sie nicht zu spät kommen sollte, weil ich mir sonst Sorgen machen würde. Aber sie fühlte sich sicher.
An dem Abend, als sie ging, schaute sie noch ins Wohnzimmer. Ion und ich schauten gerade fern und sie sagte mit einem netten Lächeln: Tschüss, ich liebe euch.
Nach dem Konzert halten Denise und Rob in der Bar El Paso Cantina an, um noch etwas zu trinken. Dort trifft Denise einen alten Bekannten namens Ross.
Ross hatte sich vor längerem in sie verliebt. Er fragte, ob sie mit ihm kommen wolle. Er wollte sie mit zu sich nehmen, doch sie lehnte ab.
Denise verlässt die Bar um 1 Uhr morgens und bringt Freund Rob nach Hause.
Sie haben sich nicht geküsst. Er stieg aus, ging ins Haus und sie fuhr weiter.
Rob ist der Letzte, der Denise Huber gesehen hat. Zu Hause kommt sie nicht an.
Als sie am Morgen nicht da war, dachte ich schon, dass es dafür einen Grund gäbe. Wir waren nicht so streng mit ihr. Immerhin war sie 23 Jahre alt. Sie war erwachsen und zuverlässig.
Ihr Auto wird verlassen und mit einem platten Reifen auf einer Schnellstraße gefunden, nur 3 Meilen von zu Hause entfernt.
Es sah nicht so aus, als ob mit dem Auto etwas sei. Es stand zwischen 2 Notrufsäulen, die in dieser Nacht nicht benutzt worden waren.
Mein Gefühl sagte mir, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, denn Denise war nicht der Typ, der einfach verschwand, ohne Bescheid zu sagen.
Die Polizei schickt Spurensicherer zum Fundort.
Das Auto schien innen sauber zu sein, es gab keine Blutspuren. Es war auch kein Fenster zerbrochen, der Wagen schien unbeschädigt zu sein.
Ihre Geldbörse und Schuhe waren fort, als sei sie gegangen. Der Warnblinker war an, es schien, als hole sie wegen einer Panne Hilfe.
Spürhunde wittern eine Spur am Rande der Straße, verlieren diese aber bald wieder. Daraufhin durchkämmt die Polizei die Umgebung der Schnellstraße. Doch niemand hat Denise gesehen. Es ist, als ob sie sich in Luft aufgelöst hat.
Ich habe Angst vor meinem eigenen Tod. Aber die Angst, die ich um Denise hatte, war schlimmer. Sie war so wertvoll.
Mittlerweile setzt die Polizei Hubschrauber und andere Hilfsmittel ein, um nach der verschwundenen 23-jährigen Frau zu suchen.
Wir konnten sie von unserem Haus aus hören. Und wir wussten, wonach sie suchten und beteten, dass sie es nicht finden. Sie suchten nach einer Leiche. Es ist schrecklich. Es ist das Schrecklichste, was man erleben kann. Mir blieb der Atem weg. Ich weiß nicht, für wie lang.
Die Polizei untersucht Denise' Auto und findet keine fremden Fingerabdrücke. Die Untersuchung des platten Reifens ergibt, dass er nicht manipuliert wurde.
Der Reifen ist aufgrund des Unterdrucks geplatzt. Er war zu heiß und die Seitenwand gab nach. Einfach ein Platten.
Da die physischen Beweise die Ermittler nicht weiterbringen, wenden sie sich Robert Calvert zu, der Denise als letzter gesehen hat.
Rob könnte sich in sie verliebt haben und war vielleicht verärgert, dass es nicht zu einer Romanze gekommen war.
Gleichzeitig nehmen die Beamten aber auch die Beziehung zu Steve Horrocks unter die Lupe. Seine kurzfristige Absage vor dem Konzertbesuch schafft Misstrauen.
Steve Horrocks war sehr kooperativ. Er gab uns jede Information, die wir von ihm brauchten.
Die Polizei spürt auch Ross auf, den Bekannten von Denise, den sie unerwartet im El Cantina getroffen hat.
Ross hat ein Alibi, mit dem er beweisen konnte, dass er ihr nicht gefolgt war, nachdem sie Rob abgesetzt hatte.
Ich hatte die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie lebend gefunden wird. Wir dachten an alles Mögliche, dass sie einen Freund hatte, den keiner kannte. Vielleicht hatte sie das Land verlassen, war durchgebrannt.
Verzweifelt wenden sich Ermittler und Eltern an die Medien.
Man muss den Leuten ein Bild zeigen und die Geschichte publizieren. Die Reporter waren großartig, denn immer wenn wir etwas Neues hatten, brachten sie es in den Nachrichten. Die Gemeinde betrachtete sie schon als ihre Tochter.
Wir hatten Sticker mit ihrem Bild und dem Spruch »Betet für Denise«. Polizisten hatten Aufkleber, die überall in der Gemeinde erhältlich waren. Und ein großes Banner hing an der Schnellstraße nach Costa Mesa.
Die Medienpräsenz bringt viele Hinweise. Die meisten sind gut gemeint. einige jedoch nicht.
Hellseher haben sich gemeldet, die eigentlich von nichts wussten. Alles nur Unsinn. Sie wussten überhaupt nichts über diesen Fall. Es gab Spinner, Leute, die versuchten, Geld von uns zu bekommen.
3 Jahre lang sind die Hubers Seelenqualen ausgesetzt, immer in der Hoffnung, etwas von ihrer Tochter zu hören.
An eine Person werde ich mich immer erinnern. Und das ist Linda Geisler, eine leitende Beamtin. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, sprangen wir auf und fragten uns, ist das der Anruf? Ich werde Linda nie vergessen, als sie sagte, wir gehen jetzt nach Hause. Es wird keinen Anruf mehr geben. Wir reden morgen. Sie hielt während der ganzen Zeit die Verbindung zu uns.
Dann meldet sich im 350 Meilen entfernten Phoenix ein Mann bei der Polizei, weil er in der Auffahrt seines Nachbarn etwas Verdächtiges bemerkt hat. Es ist ein Ryder-Lieferwagen mit kalifornischem Kennzeichen. Aus dem LKW hängt hinten eine Verlängerungsschnur. Der Nachbar berichtet, dass das Kabel mit einer Steckdose am Haus verbunden ist. Was auch immer sich in dem Lieferwagen befindet, es ist 24 Stunden am Tag in Betrieb. Die Überprüfung des LKWs ergibt, dass er in Kalifornien gestohlen wurde. Auf der Ladefläche des Trucks finden die Ermittler eine Tiefkühltruhe.
In der Tiefkühltruhe befand sich ein großer schwarzer Müllbeutel. Wir tasteten ihn ab und glaubten, einen Arm zu fühlen. Ich erinnere mich, 2 Arme mit Handschellen gefesselt gesehen zu haben. Und einen Ring. Ich habe Schmuck gesehen. Ich war richtig schockiert.
Ein unglaublicher Fund. Er wird für die zuständige Rechtsmedizinerin zur größten Herausforderung ihrer Karriere. Seit einem Jahr steht vor dem Haus des 39-jährigen John Familaro ein gestohlener Truck. Auf der Ladefläche finden die Ermittler in einer Tiefkühltruhe eine Leiche.
Mr. Familaro war sehr ruhig. Er war sehr höflich. Und er hatte uns nicht besonders viel zu erzählen. Die ganze Sache schien ihm ziemlich gleichgültig zu sein.
Der Inhalt der Tiefkühltruhe wird zur Rechtsmedizin nach Maricopa geschickt. Dr. Ann Buchholz übernimmt dort den Fall.
Offenbar handelte es sich um Mord. Zumindest war eine Leiche aus irgendeinem Grund versteckt worden. Da es verheimlicht wurde, glaubten wir, einen offensichtlichen Fall zu haben. Wir gingen von Mord, dem Schlimmsten, aus. Ich sagte, ja, sie ist weiblich. Sie hatte Damenschmuck und lange Fingernägel. Die Handschellen fielen auf. Wir sahen aber keine Kleidungsstücke. Sie schien nackt zu sein.
Gefrorene Leichen gehören keineswegs zum Alltag von Rechtsmedizinern. Bei der Spurensicherung spielt der Kampf gegen die Zeit eine wichtige Rolle.
Ein Körper, der eingefroren war, ist, wenn man von der histologischen Beschaffenheit der Gewebe absieht, relativ gut konserviert. Nur in dem Moment, wo er dann schnittfertig abgetaut ist, da beginnt der Kampf gegen die Uhr. Diese Körper zersetzen sich in viel, viel schnellerer Zeit, als wir es bei normal abgelagerten Leichen beobachten.
Verwertbare Spuren sind aber auch nach Jahren noch zu finden.
Eingefrorene Leichen gehören sicher nicht zu unserem Alltagsgeschäft. Jedoch würden wir im Prinzip nach Abtauen der Leiche genauso vorgehen wie immer. Wir würden also eine entsprechende Spurensicherung auch an der Leichenoberfläche betreiben und zum Beispiel die erforderlichen Abstriche aus den Körperöffnungen entnehmen. Die histologischen Präparate können durchaus zu wünschen übrig lassen. Jedoch verfügen wir heute dank DNA-PCR über entsprechende Möglichkeiten, den genetischen Fingerabdruck zu bestimmen. Das gilt natürlich nicht nur für die Identität der Opfer, sondern auch für mögliche Täter, die ihre Spuren hinterlassen haben.
Ich nahm ein sauberes Skalpell, kratzte etwas von der wässrigen Flüssigkeit in mehrere Gefäße und sicherte sie. So sammelte ich ein paar Proben. Es war schieres Glück, Sperma in einer seit 3 Jahren eingefrorenen Frau zu finden.
Dr. Buchholz entfernt die Handschellen und taut die Hände langsam auf.
In gefrorenem Zustand ist die Haut symmetrisch und unversehrt, bis sie anfängt, Flüssigkeit zu verlieren. Dann wird die Haut runzlig, zuerst an den Fingerspitzen. Deshalb haben wir am ersten Tag begonnen, Fingerabdrücke zu nehmen. Wir haben ihre Fingerabdrücke wie bei einem lebenden Häftling genommen. Der Prozess ist bei einer toten Person der gleiche.
Als sie die Abdrücke mit der Datenbank vermisster Personen vergleichen, landen sie sofort einen Treffer. Die Abdrücke stammen von der seit 3 Jahren vermissten Denise Huber.
Sie waren in der Lage, Fingerabdrücke zu nehmen. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man nach 3 Jahren noch so einen Beweis bekommen kann.
Da ist dieses große Loch in deinem Herzen oder wo auch immer. Und dieses Loch wird nie wieder weggehen. Es heilt etwas außen herum, doch es wird sich nie schließen.
Unterdessen weigert sich John Familaro zu erklären, wie der Körper von Denise in seine Tiefkühltruhe gekommen ist. Die Polizei durchsucht Familaros Haus und das seiner Mutter, die gleich nebenan wohnt.
Sie war völlig überrascht, dass wir auch ihr Haus durchsuchten. Sie wusste nichts über Johns Freundin. Sie saß nur aufrecht in einem Liegestuhl auf der anderen Straßenseite und sah uns tagelang zu.
Die Polizei findet einen Karton mit der Aufschrift Weihnachten in einem Regal in Familaros Garage. Darin befinden sich Denise' blutige Kleider, ihr Führerschein und ihre hochhackigen Schuhe. Die Hacken sind abgewetzt und beschädigt, als seien sie über Straßenpflaster geschleift worden. Die Polizei findet Kreditkartenbelege, die beweisen, dass Familaro die Tiefkühltruhe nur ein paar Tage nach Denise' Verschwinden gekauft hat. Und sie finden auch blutbefleckte Kleidung von John Familaro.
Sie wussten nicht, von wem das Blut stammt. Sie wussten nicht, ob es von Denise, einer anderen Person, aus einer Mischung oder von Mr. Familaro stammte. So brauchten sie eine Blutprobe von Denise. Da wir aber kein Blut hatten, schickten wir etwas Knochenmark.
Die DNA, die aus Denise Hubers Knochenmark extrahiert wird, stimmt mit der Blut-DNA von Familaros Kleidungsstücken überein. In Familaros Keller finden die Beamten eine Polizeiuniform und ein Verlies.
Ich denke, das alles hat gezeigt, dass er nicht der sanfte Mensch ist, den er während unseres Gesprächs spielte. Er hatte diese dunkle, gewalttätige Seite. Und das kam immer mehr zum Vorschein, je mehr wir in diesem Fall vorankamen.
Eine seiner Freundinnen sagte, dass er seltsame sexuelle Fantasien hätte. Er hatte einem Mädchen Handschellen angelegt und sie nackt vor einem offenen Fenster stehen lassen.
Die Beweise verstricken Familaro in den Fall Denise Huber, doch sie erklären nicht, auf welche Weise sie gestorben ist.
Wir entfernten 2 oder 3 schwarze Plastiktüten, in die die Leiche eingehüllt war. Darin fanden wir ein paar kleinere weiße Plastiktüten, in die der Kopf eingehüllt war. Wir beseitigten sie, tauten sie auf und fanden Knebelspuren am Mund und im Gesicht. Mund und Nase waren mit einem Klebeband geknebelt worden.
Dr. Buchholz stellt fest, dass Denise Schädel an mehreren Stellen stark verletzt wurde. Die Polizei bittet die Anthropologin Dr. Laura Fulginity, den Schädel für weitere Untersuchungen zu rekonstruieren.
Du schaust, welche Teile zusammenpassen. Wir fangen mit der Wölbung oder dem oberen Teil des Kopfes an und arbeiten uns zum Gesicht herunter. Der Grund ist, dass das Gesicht die kleinsten und schwierigsten Teile enthält. Es ist also besser, erst ein Gerüst zu haben, bevor man zum Gesicht übergeht. So hat man etwas, auf dem man das Gesicht bauen kann.
Und so kommt heraus, wie Denise gestorben ist.
Man kann zwei verschiedene Verletzungsmuster erkennen, die auf zwei unterschiedliche Waffen hindeuten. Und in diesen Verletzungen kann man noch kleine Plastikstücke erkennen.
Das bedeutet, dass sie bereits in Tüten eingehüllt war, als der Täter auf ihren Kopf einschlug.
Dr. Fulginity findet heraus, dass der Täter insgesamt 31 Mal zugeschlagen hat.
Es ist schrecklich. Wenn ich zu lange nachdenke, wie sie sich auf der Straße gefühlt haben muss, kann ich meinen Job nicht mehr machen. Also denke ich nicht mehr darüber nach, bis es vorbei ist. Meine Aufgabe ist es, das Puzzle zusammenzufügen und es zu interpretieren. Danach kann ich nach Hause gehen und unter der Dusche weinen.
Der Samen, der auf Denise' Kleidungsstücken gefunden wurde, stimmt mit dem DNA-Profil von John Familaro überein.
Sie war ein unschuldiges Opfer. Es hätte jedermanns Schwester sein können. Es hätte deine Schwester, deine Freundin treffen können. Und das ist erschreckend. Es schmerzt, wenn man es richtig realisiert. Ganz ehrlich, ich werde auf so einer Straße nicht zulassen, dass mir jemand hilft. Eben wegen dieser Sache.
Letztlich findet die Polizei heraus, dass John Familaro zur Zeit des Verschwindens von Denise in Newport Beach gearbeitet hat. Er hatte den vorderen Teil eines Warenlagers für seine Geschäfte gemietet.
Sie fragten die Leute, die das Lager nach ihm gemietet hatten, in welchem Zustand es war. Dann zeigten sie uns diese Stelle, an der sie den großen braunen Fleck gefunden hatten, der sich mit Wasser auswaschen ließ. Wir wissen, dass vertrocknetes Blut in Wasser löslich ist. Mag sein, dass der Raum ausgespült worden war.
Anfängliche Tests enthüllen nichts. Die Ermittler beschließen, bis zur Dunkelheit zu warten und es mit Luminol zu probieren. Das leuchtet, wenn es mit dem Eisenanteil des Blutes in Berührung kommt.
Wir haben es versprüht. Letztendlich haben wir das ganze Warenlager überprüft, doch gefunden haben wir nur die Blutspur in der Ecke.
Die DNA des Blutes stimmt mit Denise Hubers DNA überein. Und ein Eisenhaken, der im Warenlager gefunden wird, kann die Einkerbungen in Denise Schädel verursacht haben. Und so wird der Fall rekonstruiert. John Familaro bietet Denise Huber seine Hilfe an, als er sie mit einer Reifenpanne am Straßenrand bemerkt.
Hey, what happened here?
In einem günstigen Moment überwältigt er sie und bringt sie in sein Warenlager. Dort tötet er sein Opfer. Er bewahrt die Leiche in einer Tiefkühltruhe auf, die er ein paar Tage nach der Ermordung kauft. Zwei Jahre später stiehlt Familaro einen Rider-Truck und befördert Denise' Leiche samt Tiefkühltruhe nach Phoenix. Dort lässt er den Lieferwagen mit angeschlossener Gefriertruhe in seiner Auffahrt stehen.
Er ist ein kranker Kerl, das ist sein Problem.
John hat auch andere Leute angegriffen. Und das eskalierte, als er den Mord beging. Und ich glaube nicht, dass Denise die Einzige war.
Sechs Jahre nach Denise Hubers Verschwinden wird John Familaro des Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt.
Die Ergebnisse, jeder Schritt wurde angezweifelt, schon vor dem eigentlichen Prozess. Ich glaube, vieles davon ging gleich zum obersten Gerichtshof. Doch jeden Zweifel haben wir zurückgewiesen, mit Hilfe von großartigem forensischem Beweismaterial und großartiger Polizeiarbeit.
Ich wollte die Wahrheit wissen und einiges war schrecklich. Doch ich wollte es wissen und mich nicht die ganze Zeit fragen, was ist passiert? Denn manchmal stellt man sich Dinge schlimmer vor, als sie sind. So muss es laufen und dann arbeitest du am nächsten Tag noch härter. Und wenn du mal kurz vor der Verzweiflung bist, denkst du an Denise Huber. Du hast diesen Fall geschafft, ihn rekonstruiert, also mach weiter. Es gibt immer eine Antwort.